Schlag gerne Gottes Wort mit mir auf zum Lukas-Evangelium. Wir machen weiter mit unserer Predigtreihe durch das Lukas-Evangelium und sind angelangt in Lukas Kapitel 14. Lukas Kapitel 14, wir lesen miteinander die Verse 25 bis 35. Und hier heißt es in Gottes heiligem Wort: Es gingen aber große Volksmengen mit ihm, und er wandte sich um und sprach zu ihnen: Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und die Mutter und die Frau und die Kinder und die Brüder und die Schwestern, dazu aber auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, kann nicht mein Jünger sein. Denn wer unter euch, der einen Turm bauen will, setzt sich nicht vorher hin und berechnet die Kosten, ob er das Nötige zur Ausführung hat. Damit nicht etwa, wenn er den Grund gelegt hat und nicht vollenden kann, alle, die es sehen, anfangen, ihn zu verspotten und sagen: Dieser Mensch hat angefangen zu bauen und konnte nicht vollenden. Oder welcher König, der auszieht, um sich mit einem anderen König im Krieg einzulassen, setzt sich nicht vorher hin und ratschlagt, ob er imstande ist, dem mit 10.000 entgegenzutreten, der gegen ihn mit 20.000 anrückt? Wenn aber nicht, so sendet er, während er noch fern ist, eine Gesandtschaft und bittet um die Friedensbedingungen. So kann nun keiner von euch, der nicht allem entsagt, was er hat, mein Jünger sein. Das Salz nun ist gut, wenn aber auch das Salz kraftlos geworden ist, womit soll es gewürzt werden? Es ist weder für das Land noch für den Dünger tauglich. Man wirft es hinaus. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Amen. Amen. Lasst uns den Namen des Herrn anrufen im Gebet. Unser Herr Jesus Christus, du Sohn Gottes, du Herr aller Herren und du König aller Könige, Herr, wir wollen dich verehren. Und du sagst uns, dass wer Ohren hat zu hören, der höre. Herr, wir bekennen dir, dass wir aus uns selbst nicht dazu in der Lage sind, dein Wort in Wahrheit zu hören und zu glauben und zu tun. Und so schenke uns, Herr, geöffnete Augen unserer Herzen, geöffnete Ohren unserer Herzen, Herr, dein Wort in Wahrheit aufzunehmen und danach zu tun, auf dass wir glückselig sind. Herr, schenk uns das, wir bitten dich darum, um deiner großen Gnade und Liebe willen, und erbitten all dies in Jesu Namen. Amen. 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 Nehmt gerne Platz. Letztes Mal hörten wir von einer Einladung an alle. Wir hörten dieses Gleichnis, wie ein reicher Mann ein großes, reichliches Gastmahl für all die Menschen, die er einlud, ausrichten wollte. Denn so ist es im Reich Gottes. Gott möchte seinen Reichtum, seine Güte, die Fülle seiner Gnade teilen, die ewige Glückseligkeit in der Gemeinschaft mit ihm in alle Ewigkeit schenken, alle Segnungen in seinem Sohn. Christus ist wie eine reich gedeckte Tafel mit allem, was ein Sünder jemals braucht, in alle Ewigkeit zu genießen, alle Segnungen der Himmelswelt. Und er hat alles bereit, er bereitet, es ist für alles gesorgt, es ist für die Rettung alles getan, nichts fehlt, um einen Sünder ewig und vollkommen zu erlösen. Christus hat am Kreuz alles vollbracht, es ist alles bezahlt. Die Rettung muss man sich also nicht irgendwie erst erwerben, die Rettung bekommt man geschenkt. Aber gleichzeitig müssen wir etwas verstehen. Obwohl die Rettung ein Geschenk ist und in diesem Sinne kostenlos für dich ist, musst du dennoch begreifen, dass diese Rettung dich alles kosten wird. Dieses Gleichnis vom Mahl, da hörten wir, dass einige sich davon abhalten ließen, zu dem Mahl zu kommen, nämlich durch Besitz und Beschäftigung und Beziehungen, erinnerst du dich? Wenn du wirklich zu diesem Mahl kommst, musst du lernen, Dinge loszulassen. Um das Reich Gottes zu gewinnen, musst du alles andere verlieren. Um Christus zu ergreifen, musst du die Welt loslassen. Und um das ewige Leben zu ererben, musst du dieses Leben fahren lassen. Das lehrt Christus nicht nur an dieser Stelle. Du erinnerst dich im Lukas-Evangelium, er hat es immer wieder angesprochen. Lukas Kapitel 9, Vers 24. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, wird es retten. Das Reich Gottes zu erben, darin einzugehen, das kostet etwas. Ja, das Heil ist geschenkt in Christus. Er hat den Preis ganz bezahlt. Wir müssen nichts bezahlen. Und doch musst du alles verlieren, um das alles zu gewinnen. Viele, die Christus nachlaufen, haben das nicht verstanden. Und viele von uns, wenn nicht sogar alle, haben es nicht in gänzlicher Tiefe verstanden, was das bedeutet. Und darum lesen wir in Vers 25: Es gingen aber große Volksmengen mit ihm, und er wandte sich um und sprach zu ihnen. Achtet darauf, es heißt hier nicht bloß eine große Volksmenge folgte ihm, sondern große Volksmengen, also in der Mehrzahl. Es waren vermutlich viele Tausende, ganze Menschenmassen, scharenweise strömten sie herbei. Sie waren begeistert von Christus, sie gingen mit ihm, sie wollten weiter hören, was er zu sagen hat, weiter sehen, was er zu tun hat. Doch sind alle Mitläufer auch wirklich Nachfolger? Sind das alle Schüler Christi? Oder sind viele von ihnen einfach nur Schaulustige? Christus weiß, dass er etwas klarstellen muss. Es gingen aber auch große Volksmengen mit ihm. Und er wandte sich um und sprach zu ihnen. Also er dreht sich um zu dieser großen Volksmenge, zu dieser großen Schar. All die Menschen, die ihm nachlaufen. Er dreht sich um zu ihnen, um sie anzuschauen, um ein Wort an sie zu richten. Und so dreht sich Christus auch um zu uns und schaut uns an und hat ein Wort an uns zu richten. Er muss aufräumen mit falschen Vorstellungen, mit falschen Erwartungen. Christus lehrt dich jetzt hier in seinem Wort etwas Entscheidendes. Es geht nicht darum, dass er möglichst viele Mitläufe hat. Es geht darum, dass er wahre Nachfolger hat, echte, entschiedene Jünger, die wirklich erkennen, wie kostbar und wertvoll Christus ist und darum fest entschlossen sind, alles aufzugeben, um nur ihn zu gewinnen. Heutzutage wollen es viele Kirchengemeinden, es den Menschen möglichst einfach gestalten und einfach machen, Christen zu werden. Auf der einen Seite sagen sie, ja, du bist ja schon als Christ geboren und jetzt wirst du schon als Kind getauft und selbstverständlich bist du Christ und das kostet rein gar nichts. Es soll keine Überwindung irgendwie kosten müssen, Jesus zu folgen, weil es einfach Gnade ist. Und so verdrehen sie die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Die andere Seite versucht es so, dass sie dir versuchen, die Entscheidung für Jesus möglichst einfach zu machen. Komm, sprich dieses kurze Gebet einfach nach, ich bete es dir auch vor und dann soll es möglichst Licht geben, das so eingestellt wird, und die Musik, die gespielt wird und emotionale Geschichten, die erzählt werden, um dich möglichst dazu zu bewegen, eine Entscheidung zu treffen. Nicht viel nachdenken, keine Kosten überschlagen. Entscheide dich einfach für diesen Jesus. Möglichst einfach. Aber Christus, er dreht sich zu all diesen Tausenden von Menschen um und er spricht an sie gerichtet, ein dreifaches kann nicht aus. Denn dreimal wiederholt er es, wer nicht sein Jünger sein kann. Für gewisse Menschen ist es völlig unmöglich. Sie können keine Nachfolger Jesu sein. Lasst uns dieses dreifache kann nicht miteinander studieren. Nämlich erstens, wer geliebte Menschen und sich selbst nicht hassen kann, kann nicht ein Jünger Jesu sein. Zweitens, wer nicht sein Kreuz tragen kann, kann nicht ein Jünger Jesu sein. Und drittens, wer nicht bereit ist, die Kosten zu zahlen, indem er allem entsagt, was er hat, kann nicht ein Jünger Jesu sein. Also lasst uns kommen zu dem ersten, kann nicht, Vers 26. Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und die Mutter und die Frau und die Kinder und die Brüder und die Schwestern, dazu aber auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Ich denke, dir ist klar, dass man kaum etwas anderes sagen kann, was Leute mehr abschreckt als das. Wir lieben doch alle, besonders den engsten Kreis unserer Familie, die geliebten Menschen, die mit uns vielleicht in einem Haus wohnen. Christus sagt, wenn man sein Jünger, sein Nachfolger sein will, dann muss man diese alle hassen. So eine Aussage dient nicht dazu, die Zahl der Mitläufer zu erhöhen. Diese harte Aussage dient dazu, die Spreu vom Weizen zu trennen. Solche harten Worte sortieren solche aus, die es eben nicht ernst meinen mit Christus. Christus wollte keine Mitläufer und keine Schaulustigen, sondern Menschen, die ihn wirklich lieben und mehr lieben als alles andere. Und diese heftigen Worte stellen all das auf die Probe. Aber was meint Christus jetzt damit, dass wir die ganze Familie und uns selbst hassen sollen, damit wir Jünger Jesu sein können? Denn wenn du die Schrift kennst, weißt du doch, dass wir klare Gebote haben, unseren Nächsten zu lieben wie uns selbst. Und in allererster Linie Vater und Mutter, die wir ehren sollen, das fünfte Gebot. Und unsere Brüder sollen wir lieben und auch Frauen und Kinder sollen wir lieben. Wir haben für all das explizite, ausdrückliche Gebote in der Heiligen Schrift. Also was möchte Christus jetzt damit sagen, wenn er uns hier gebietet, dass wir als wahre Jünger sie alle hassen sollen und uns selbst? Achtet darauf, es hat etwas damit zu tun, dass man zu ihm kommt. Vers 26, wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und die Mutter und so weiter. Du brauchst diesen Hass, dass du überhaupt erst zu Jesus kommen kannst. Ohne diesen Hass wirst du niemals in Wahrheit Christus nachfolgen können. Aber was bedeutet das jetzt? Die Parallelstelle im Matthäus-Evangelium hilft uns, wenn wir mal Matthäus Kapitel 10 lesen ab Vers 34. Jesus sagt, meint nicht, dass ich gekommen sei, Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Denn ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien mit seinem Vater und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Und des Menschen Feinde werden seine eigenen Hausgenossen sein. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Also hier spricht Christus davon, dass man seiner nicht würdig ist, dass man nicht würdig ist, zu Christus zu gehören, wenn man nicht selbst die geliebtesten Menschen, die man hat, wenn man nicht bereit ist, Christus mehr zu lieben als sie. Das heißt, Christus verdient Jünger, die in ihrem Herzen Christus allererste Stelle stellen. Nein, es geht nicht darum, dass du jetzt einfach in deinem Herzen einen Hass hast, also so eine Abneigung und Verachtung und Wut fühlst, wenn du deine Verwandten siehst und wenn du in den Spiegel schaust. Es geht nicht einfach um den Hass selbst. Es geht darum, dass es diesen Hass braucht, um zu Christus zu kommen. Das heißt, dass man Christus mehr liebt. So auch hier an dieser Stelle. Vater und Mutter, Frau und Kinder und Brüder und Schwestern und sein eigenes Leben zu hassen, bedeutet, bereit zu sein, das alles aufzugeben, es fahren zu lassen, es zu verlassen, um Jesu willen, um zu Jesus zu kommen. Es zu behandeln, als würdest du es verachten und verwerfen und hassen. Mit anderen Worten, Christus muss dir lieber und wertvoller und wichtiger sein als das Allerliebste, das du hast. Christus muss dir lieber und wertvoller und wichtiger sein als die geliebtesten Menschen, die du hast. Christus muss dir lieber, wertvoller und wichtiger sein als dein eigenes Leben. Im Vergleich zu der Liebe zu Christus muss alles andere wie Hass erscheinen. In der Entschiedenheit und Entschlossenheit und in der Hinsicht, wie du daran festhältst, um jeden Preis. Hassen bedeutet hier, bereit zu sein, alles andere aufzugeben, es fahren zu lassen. Deine Beziehung zu Christus muss also über allen anderen Beziehungen stehen. Es geht um absolute Treue zu Christus, ungeteilte Hingabe. Niemand darf dir wichtiger sein. Die Liebe zu Christus muss so groß sein, dass alles andere damit verglichen wie Hass wirkt. Was auch immer dir lieb und teuer ist, was auch immer dir etwas bedeutet, was auch immer dir am Herzen liegt, im Vergleich zu Christus darf es dir nichts wert sein. Du musst es erachten, als sei es etwas, das du hast. Warum sagt Christus diese harten Worte? Nun, weil Christus weiß, dass in der Nachfolge diese beiden Arten der Liebe miteinander konkurrieren werden. Das heißt, die Liebe zu Christus und die Liebe zu den Allerliebsten können in Konflikt miteinander geraten. Wie meine ich das? Nun, Christus hatte es uns schon gesagt, ganz ähnlich wie die Worte in Matthäus Kapitel 10, die ich schon vorgelesen habe, in Lukas Kapitel 12. Erinnerst du dich noch? Lukas Kapitel 12, Abvers 51. Denkt ihr, dass ich gekommen sei, Frieden auf die Erde zu geben? Nein, ich sage euch, vielmehr Entzweiung. Denn es werden von nun an 5 in einem Haus entzweit sein, 3 mit 2 und 2 mit 3. Und es werden entzweit sein, Vater mit Sohn. Und Sohn mit Vater und Mutter, mit der Tochter und Tochter, mit der Mutter und Schwiegermutter, mit der Schwiegertochter und Schwiegertochter, mit der Schwiegermutter. Also, stell dir vor, ach was sag ich, manche von euch müssen sich das gar nicht vorstellen, sie erleben es. Aber nun überleg dir einmal, du lebst zu der Zeit Christi und du bist zum Glauben an Jesus Christus gekommen und du willst ihm nachfolgen. Aber dein Vater und deine Mutter, sie sind dagegen. Und stell dir vor, dein Vater ist ein Pharisäer, der Jesus hasst. Aber du hast ihn lieb gewonnen. Deine Mutter lästert ständig über diesen Jesus und über alle, die ihm nachfolgen am Esstisch. Aber du hast eine von seinen Predigten gehört. Und diese Worte lassen dich einfach nicht mehr los. Sie haben dich gepackt. Du musst immer wieder darüber nachdenken. Es zieht dich förmlich zu diesem Jesus. Du willst immer mehr hören. Du schließt dich dieser Gruppe von Menschen an, die ihm nachfolgen. Und es entsteht ein Konflikt in deinem Herzen, denn du liebst und ehrst deine Eltern doch auf der einen Seite. Aber dir ist klar, sie können es nicht ertragen, dass du Christ wirst. Und vielleicht hast du am Anfang noch versucht, es irgendwie für dich zu behalten. Aber dieser Jesus ist dir so viel wert, du willst dich zu ihm stellen. Und dein Vater findet es eines Tages raus. Und seine erste Reaktion darauf ist, dass er dich anschreit. Du willst ein Jünger von diesem Verführer sein? Nicht in meinem Haus. Dann bist du nicht länger mein Sohn oder meine Tochter. Du bringst uns alle in Verruf. Du bringst Schande über unsere Familie. Und du siehst, wie deine Mutter weint. Und sie sagt dir vielleicht, mein Sohn, weißt du nicht, dass dein Vater kurz davor steht, Teil des Hohen Rates der Juden zu werden? Du machst all das kaputt. Wenn das rauskommst, du ruinierst alles. Wenn du uns wirklich lieben würdest, mein Sohn, dann würdest du so etwas uns nicht antun. Hast du uns etwa? Verachtest du uns etwa? Sind wir dir also gar nichts wert, dass du das uns antust? Wie kannst du nur? Und du sprichst, Vater und Mutter, ich kann nicht anders. Ich habe diesen Christus lieber gewonnen als alles andere. Er ist der Sohn des lebendigen Gottes. Und deine Mutter sagt, aber Sohn, hast du denn ganz den Verstand verloren? Sie werden dich lynchen. Er ist ein Gotteslästerer. Du wirst sterben. Sei doch vernünftig, kehre doch um. Und du antwortest, Mutter, Vater, Jesus, der Christus, er bedeutet mir mehr als mein eigenes Leben. Ich kann nicht anders. Das ist genau das, was Christus meinte, als er sagte, wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und die Mutter und die Frau und die Kinder und die Brüder und die Schwestern, dazu aber auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Verstehst du, worum es geht? Bist du bereit, um Jesu Willen die guten Beziehungen zu deiner geliebten Familie aufzugeben? Bist du bereit, deine allerliebsten Menschen, die du hast, zu enttäuschen, zu verärgern? Bist du bereit zu riskieren, dass sie dich ausstoßen, dass sie dich enterben, dass sie dich verwerfen? Bist du bereit, deine Familie, ja dein eigenes Leben zu verlieren, um Christus zu gewinnen? Bist du bereit zu sagen, Christus ist mir mehr wert als all das? Er ist mir lieber, wichtiger und wertvoller als die allerliebsten Menschen, mehr als mein eigenes Leben. Und wie viele Christen müssen das erleben? So geschieht es auch in mancher Ehe. Du hast einen Ehegatten oder eine Ehegattin und sie will dich davon abhalten, Christus zu lieben. Und dieser Ehegatte oder Ehegattin stellt dich sogar vor die Wahl und sagt, entweder Jesus oder ich, entscheide dich. Ich werde nicht dabei mitmachen, Sonntag für Sonntag in die Kirche zu laufen und diese Gehirnwäsche mitzumachen. Ich kann nicht zusehen, wie du unseren Kindern vorliest aus diesem alten Buch und wie du unser Geld spendest und all diesen Unfug mitmachst. Wenn du mich wirklich liebst, dann entscheide dich für mich. Bist du bereit, um Christi Willen zu hassen? Das heißt aufzugeben, fahren zu lassen, loszulassen, damit du Christus ergreifst und gewinnst. Das Gleiche ist zu sagen über Brüder und Schwestern und Kinder. Wahre Christen müssen hassen. Nicht indem sie irgendwie Zorn und Verachtung und Abneigung ihren Mitmenschen gegenüber im Herzen tragen würden, sondern dass sie Christus so sehr lieben, dass sie selbst die, die ihnen am liebsten sind, fahren lassen und aufgeben, als würden sie sie hassen und verachten. In Markus Kapitel 10 hören wir, dass Petrus sagt, ab Vers 28, siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Und Jesus spricht, wahrlich, ich sage euch, da ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Mutter oder Vater oder Kinder oder Äcker verlassen hat um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der nicht hundertfach empfängt, jetzt in dieser Zeit Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker unter Verfolgung und in dem kommenden Zeitalter ewiges Leben. Wenn du nicht dazu bereit bist, geliebte Menschen zu enttäuschen, dich von ihnen zu trennen, um Christus zu ergreifen und ihm zu gehören, sagt Christus dir, kannst du nicht sein Jünger sein. Es funktioniert nicht. Aber nicht nur geliebte Menschen, sondern auch sein eigenes Leben. Das heißt, du musst dein eigenes Leben, dein Ego, dein Image, all das musst du behandeln, als sei es nichts, als würdest du es hassen. Herr, mit Spott und Verachtung und Verfolgung und all das, um Christi Willen, ich will es tragen. Man wird dir vorwerfen, dass du lieblos und stolz und selbstgerecht und undankbar und respektlos bist. Es wird viele Nachteile mit sich bringen. Bist du bereit, alles zu verlieren, um Christus zu gewinnen? Die Frage ist, was hält dich davon ab, Jesus wirklich über alles andere zu lieben? Bist du bereit, dass Beziehungen kaputt gehen, wenn doch nur deine Beziehung zu Christus heil ist? Steht deine Loyalität zu Christus über alle menschlichen Beziehungen? Bist du bereit, andere zu kränken und zu enttäuschen und zu verlieren, weil Christus alles in allem den Vorrang hat in deinem Leben? Bist du bereit, dich unbeliebt zu machen und dein Leben zu verlieren? Und das führt uns zu dem zweiten, kann nicht. Vers 27. Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, kann nicht mein Jünger sein. Denke daran, Christus sagt das hier vor seiner Kreuzigung. Das heißt, die Menschen hatten noch gar nicht richtig verstanden, dass Christus buchstäblich sein Kreuz tragen wird und sterben wird. Und natürlich ist sein Opfer ein für alle Mal für die Sünden geschehen. Wir tragen nicht das Kreuz, um irgendeine Sünde zu sühnen. Aber Christus zu folgen und ihm nachzukommen, bedeutet, in seinen blutigen Fußspuren zu wandeln. Denn Christus zu folgen bedeutet, sein Kreuz zu tragen. Das heißt, wir tragen unser Kreuz, weil wir fest damit rechnen, dass auch wir unser Leben verlieren müssen. Wir müssen damit rechnen, unser Leben aufzugeben. Nein, wir rechnen nicht nur damit, wir nehmen das Kreuz auf uns, weil wir unser Leben hingeben für diesen Christus. Wir haben diese Redewendung auch ja, im Deutschen, im Englischen gibt es sie auch, dass wir sagen, ja, dieser oder jene, sie haben ihr Kreuz zu tragen. Und damit meinen wir, dass bestimmte Schicksalsschläge, besonderes Leid und so es ihnen zu schaffen macht. Aber das Kreuz zu tragen meint viel mehr, als bloß leidvolle Erfahrungen ertragen zu müssen. Sondern das Kreuz zu tragen bedeutet bewusst das Leid, das man sonst aus dem Weg gehen könnte. Das Leiden um Christi willen bewusst auf sich zu nehmen, weil man Jesus folgt. Es ist nicht einfach ein Leiden, das so passiv auf einen kommt. Es ist ein Leiden, für das man sich aktiv entscheidet. Es ist Leiden, das ich tragen werde, um Christi willen. Und du musst verstehen, dass schon bei der bloßen Erwähnung des Kreuzes den damaligen Hörern ein kalter Schauer über den Rücken lief. Wenn du dachtest, diese Worte waren ziemlich abschreckend, dass Jesus sagt, dass man Vater und Mutter und so weiter hassen muss und sein eigenes Leben, dann ist das hier die ultimative Abschreckung für alle. Bei diesen Worten, kann ich mir vorstellen, sind viele weggegangen und haben ihn verlassen. Und wir können kaum nachempfinden, was diese bloße Erwähnung des Kreuzes ausgelöst hat bei den Menschen. Dieser Tod, diese Hinrichtung, die Kreuzigung war die größte Schande, die größte Schmach, die ein Mensch nur irgendwie erleiden konnte. Es war der qualvollste und grausamste und schändlichste Tod, eine Hinrichtungsform für Aufrührer, für schwere Verbrecher, für Sklaven, für die Römer, die den Todesprozess besonders lange, die Todesqualen verlängern wollten, hinausstrecken wollten. Und öffentlich nackt am Kreuz zu hängen als eine Schande, so schrieb Cicero, der römische Politiker und Philosoph, der lebte vor Christus. Was Kreuz heißt, soll nicht nur vom Leib der Bürger Roms fernbleiben, sondern auch schon von ihrer Wahrnehmung, ihren Augen und Ohren. Ein Römer soll nicht einmal sehen, was es bedeutet, gekreuzigt zu sein. So groß ist die Qual und die Schande. Es ist unter der Würde eines jeden Römers. Einen Menschen zu sehen, der am Kreuz hängt, bedeutet, einen Menschen zu sehen, der den schlimmsten aller möglichen Tode stirbt. Unfassbare seelische und körperliche Qualen. Und Christus sagt, wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachfolgt, kann nicht mein Jünger sein. Verstehst du, wie abschreckend das hier eigentlich ist, was er hier sagt? Wer sein Kreuz trägt, ist jemand, der zu dem schändlichsten Tode verurteilt wurde, der kein Recht mehr auf Freiheit, auf Ehre und Leben hat. Was bedeutet es also, sein Kreuz zu tragen? Es bedeutet, Christus zu folgen, um seinetwillen alle Schmach, alle Verfolgung, alles Leiden und den Tod selbst zu ertragen, wenn man doch nur Christus folgen kann. Sich selbst zu sterben, um Jesu willen. Nur Kreuzträger sind wahre Jünger. In Lukas 9, Vers 23 sprach der Herr, er sprach aber auch zu allen, wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf täglich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es retten. Christus zu folgen bedeutet, sein Kreuz zu tragen. Das heißt, selbst entschlossen, bewusst, sich selbst machen zu lassen zum größten Abschaum, zur Schande, zur Verachtung in den Augen der Menschen. Bereit zu sein, das alles zu tragen, um Christi willen. Ohne das kannst du kein Jünger Jesu sein. Viele wollen die Krone der Herrlichkeit, ohne das Kreuz getragen zu haben. Aber es gibt keine Krone ohne Kreuz. Und so muss jeder überlegen, ob er das Kreuz trägt, ob er bereit ist, sich selbst zu sterben, um Christus zu gewinnen. Wir müssen nachdenken, gründlich nachdenken. Und das führt uns zu dem dritten, kann nicht, ab Vers 28. Denn wer unter euch, der einen Turm bauen will, setzt sich nicht vorher hin und berechnet die Kosten, ob er das Nötige zur Ausführung hat. Damit nicht etwa, wenn er den Grund gelegt hat und nicht vollenden kann, alle, die es sehen, anfangen, ihn zu verspotten und sagen, dieser Mensch hat angefangen zu bauen und konnte nicht vollenden. Oder welcher König, der auszieht, um sich mit einem anderen König im Krieg einzulassen, setzt sich nicht vorher hin und ratschlagt, ob er imstande ist, dem mit 10.000 entgegenzutreten, der ihn mit 20.000 anrückt. Wenn aber nicht, so sendet er, während er noch fern ist, eine Gesandtschaft und bittet um die Friedensbedingungen. So kann nun keiner von euch, der nicht allem entsagt, was er hat, mein Jünger sein. Also bevor du dich dazu entscheidest, Christus nachzufolgen, musst du wissen, worauf du dich einlässt, was es dich kosten wird. Und Christus benutzt hier zwei Vergleiche, damit wir verstehen, dass wir die Kosten sorgfältig abwägen müssen. Das erste Beispiel stammt aus dem Bauwesen. Also wer baut einen Turm, der sich nicht vorher hinsetzt und gründlich überlegt, ob er das Ganze überhaupt finanzieren, bezahlen kann? Ob er die Arbeiter bezahlen kann, das Baumaterial und so weiter und so fort? Das ist doch logisch. Habe ich das nötige Vermögen und die Mittel, um meine Pläne auch auszuführen? Also stell dir vor, ein Bauherr fängt an und baut das Fundament von einem Turm. Und dann plötzlich merkt er hat gar nicht mehr genug Geld, um das irgendwie zu Ende zu finanzieren. Er muss aufhören. Und dann steht da plötzlich nur noch ein Fundament und nichts weiter passiert. Alle, die es sehen, werden lachen und spotten und werden sagen, schaut euch den an. Er wird das Gespräch in der Nachbarschaft sein. Er hatte das angefangen und hat es nicht vollendet. Schlechte Planung. Es ist lächerlich. Christus will uns keine Ratschläge geben zum Thema Bauwesen. Er will uns lehren, dass wir gründlich vorher überlegen müssen, ob wir bereit sind, Christus zu gewinnen, alles andere zu verlieren. Es kostet dich nämlich etwas. Es kostet dich Beziehungen mit deinen geliebtesten Menschen. Es kostet dich dein Hab und Gut, falls Verfolgung kommen sollte. Es kostet dich vielleicht deinen Arbeitsplatz. Es kostet dich deine Ehre und deine Anerkennung und deine Beliebtheit bei den Menschen. Es mag dich dein eigenes Leben kosten. Hast du diese Kosten überschlagen? Will ich alles loslassen, um Christus zu ergreifen? Stell dir vor, du fängst an, Jesus zu folgen und plötzlich kostet es dich etwas und du lässt wieder alles fahren. Eine Schande bist du. Ein Spott in alle Ewigkeit. Das zweite Beispiel, das Christus anführt, ist das Beispiel des Krieges. Also stell dir vor, ein König wird bedroht und eine mächtige Armee steht im Begriff, sein Land einzunehmen. Und er weiß auch, wie groß die Armee des Feindes ist, nämlich doppelt so groß wie seine eigene. Er hat 10.000 Männer, sein Gegner hat 20.000. Wird der König jetzt einfach so blind in den Krieg ziehen und untergehen mit allem, was er ist und hat? Er setzt sich vorher hin. Er wird sich beratschlagen. Ist er imstande zu siegen? Und wenn er auf das Ergebnis kommt, dass er es nicht schafft, so wird er, bevor der Krieg ausbricht, kapitulieren. Er wird Gesandte aussenden, die Bedingungen verhandeln sollen, um Frieden zu haben. Was ist die Lektion dieser beiden Gleichnisse? Vers 33. So kann nun keiner von euch, der nicht allem entsagt, was er hat, mein Jünger sein. Wir müssen gründlich überlegen, ob wir bereit sind, so vor dem Herrn und dem König aller Könige zu kapitulieren, das heißt alles aufzugeben. Oder ob es Dinge gibt, die uns lieb und teuer sind, an denen wir festhalten wollen. Er wird kommen, Krieg zu führen gegen alle Gottlosen. Sind wir bereit, alles zu verlieren, um alles zu gewinnen? Das heißt nicht, dass wir auf jeden Fall alles verlieren werden. Manche behalten durch die Gnade Gottes ihre Verwandten, indem sie zum Glauben kommen. Nicht alle verlieren ihre Häuser, manche setzen sie ein für das Reich Gottes, um die Gemeinde darin aufzunehmen und so weiter und so fort. Aber was ist, wenn er es von dir fordert? Wenn der Tag kommt, wo du es fahren lassen musst, um Christus zu ergreifen, hast du gründlich überlegt, was es bedeutet. Und darum spielen wir keine emotionale Musik, wenn wir dich aufrufen, Christus nachzufolgen. Wir experimentieren nicht mit den Lichtern. Wir beten dir nicht vor, was du zu beten hast. Denn Christus lehrt dich, dass du dich hinsetzen musst, um gründlich zu überlegen. Wirst du diesen Weg gehen? Ist Christus dir so viel wert, dass du bereit bist, alles andere aufzugeben, nur um ihn zu gewinnen? Jesus sagte doch in Lukas 9, Vers 62, niemand, der seine Hand an den Pflug gelegt hat und zurückblickt, ist tauglich für das Reich Gottes. Schaust du zurück auf die Dinge, die du verloren hast? Wisst ihr, Christus schließt hier seine Rede zu diesen großen Volksmengen ab mit einem abschließenden Gleichnis. Vers 34. Das Salz nun ist gut. Wenn aber auch das Salz kraftlos geworden ist, womit soll es gewürzt werden? Es ist weder für das Land noch für den Dünger tauglich. Man wirft es hinaus. Wer Ohren hat, zu hören, der höre. Salz ist eine gute Sache. Es hat Kraft, also Würzkraft. Es macht Nahrung schmackhaft und es macht Nahrung haltbar. Es ist wirklich nützlich, denn es hat Kraft. Geschmackskraft, Würzkraft, Konservierungskraft. Salz ist wirklich gut. Aber was ist, wenn Salz kraftlos wird? Also wenn es diese Würzkraft, diese Konservierungskraft verliert? Und manche Ausleger sprechen jetzt davon, dass das Salz, das die Juden hatten, vor allem vom Toten Meer, dass das nicht einfach reines Salz war, sondern noch viele andere Mineralien enthalten hat und dass durch bestimmte Vorgänge dann dieses Salz tatsächlich geschmacklos, kraftlos, gewürzlos, wirkungslos werden konnte. Aber wie dem auch sei, der Punkt ist, was würdest du denn machen, wenn du Salz hast? Und du weißt, dein Salz ist gut, darum hast du es dir angeschafft. Also stell dir vor, du hast einen vollen Salzstreuer mit Salz und du streust, aber es ist geschmacklos. Es hat überhaupt gar keine Würzkraft mehr. Was machst du jetzt mit diesem Salz? Wofür willst du es noch verwenden? Taugt es als Dünger? Willst du es auf die Erde streuen? Du kannst rein gar nichts mehr damit anfangen. Es ist völlig unbrauchbar. Du wirst es wegschmeißen. Nimm Mülleimer damit. Natürlich spricht Christus hier nicht einfach über den Nutzen von Salz. Es geht ihm um Menschen, ob sie wahre Jünger sind oder eben nicht. Ein Jünger ist gut, sehr gut. Er ist sehr nützlich für das Reich Gottes und für diese verlorene Welt. Die Kraft Gottes zu bringen, Gewürzkraft, Konservierungskraft, Menschen zu retten aus diesem verderbenden, verrotteten Einfluss dieser Sünde. Aber so gut wie Salz ist, so kann auch nur ein Jünger gut sein, wenn er wirklich diese Kraft hat. Wenn er wirklich diese heiligen Merkmale hat, die gerade zuvor beschrieben worden sind. Die Kraft, Christus zu folgen und alles andere für ihn aufzugeben. Die Frage ist, ob du diesen Geschmack hast, ob du diese Gewürzkraft in deinem Leben hast. Wenn jemand meint, er müsse mit Jesus gehen, hasst aber seine Liebsten nicht und sich selbst um Christi willen, ist nicht bereit, sein Kreuz auf sich zu nehmen und zu leiden um Jesu willen, ist nicht bereit, allem zu entsagen um Jesu willen, der ist wie Salz, das keine Kraft hat, das allen Geschmack verloren hat, absolut nutzlos und unbrauchbar. Ein Jünger, der Jesus nicht mehr liebt als alles andere, der nicht täglich sein Kreuz tragen will und sich selbst stirbt, der nicht allem entsagt und alles Jesus übergibt, der ist wie geschmackloses Salz, absolut unbrauchbar. Es ist wie J.C. Ryle gesagt hat, ein Glaube, der nichts kostet, ist nichts wert. Ein billiges Christentum ohne Kreuz wird am Ende sich als nutzloses Christentum ohne Krone erweisen. Wie viele falsche Christen, Namenschristen, sogenannte Jünger Jesu, die nichts erleiden wollen, nichts ertragen wollen und nichts geben wollen für Jesus und sich dennoch als Jünger bezeichnen. Und wie schlimm ist es sogar, wenn einige vielleicht am Anfang Christus gefolgt sind und sie wollten es von ganzem Herzen tun, aber sie verlieren diese Kraft scheinbar. Sie verlieren an Geschmack. Sie gewinnen die Welt lieb. Sie kehren wieder zurück und wollen ihr eigenes Leben pflegen und die Beziehungen der Menschen und die Güter dieser Welt sind ihnen wieder alles. Und sie sind nicht mehr bereit, Christus von ganzem Herzen zu folgen. Was wird mit solchen geschehen? Sie werden hinausgeworfen werden. Hinausgeworfen. Wie unbrauchbares Salz. Es ist weder für das Land noch für den Dünger tauglich. Man wirft es hinaus. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Viele haben es gehört. Viele Tausende haben es gehört. Doch was meint ihr, wie viele wohl ganz unbekümmert blieben und haben sich nichts weiter gedacht und liefen dann einfach weiter mit Christus, so gedankenlos, als hätte er das alles nicht gesagt. Sie haben Ohren, aber sie hören nicht, was er sagt. Wie viele haben sich wohl hingesetzt und haben gründlich nachgedacht, nachsinnen, was es bedeutet, für Christus zu leben. Lass mich am Ende damit schließen, dass jedem von uns Angst und Bange wird, wenn wir diese Worte hören und denken, dass wir alle dazu geneigt sind, Menschen zu lieben und selbst zu lieben, die Dinge dieser Welt so zu lieben, dass wir in der Gefahr stehen, Christus nicht von ganzem Herzen zu folgen. Dann lasst uns hinsetzen und lasst uns die Kosten überschlagen. Lasst uns aber vor allem unsere Augen richten auf den, der aller Hingabe wert ist. Denn wie nur kann die Liebe dazu erweckt werden, dass wir bereit sind, alles fahren zu lassen und aufzugeben. Dann, wenn wir auf den schauen, der der größte und herrlichste und wertvollste ist, Christus und Christus allein, wenn wir darüber nachdenken, was er für uns getan hat, dann wird unser Herz mit Liebe erglühen für ihn. Und dann werden wir auch kein Opfer mehr bringen müssen, denn alles, was wir geben für ihn, wird lautere Ehre, ein Vorrecht und eine Freude sein. Lasst uns doch daran denken, dass er von aller Ewigkeit her die Kosten überschlagen hat, was es ihn kosten wird, uns zu erkaufen. Oh, und dann hat er den Weg auf sich genommen, den Zorn seines Vaters, den Hass seines Vaters auf sich zu ziehen und von ihm verlassen zu werden am Kreuz, ja sein eigenes Leben zu hassen und aufzugeben, in buchstäblicher Weise sein Kreuz zu tragen und allem zu entsagen, um uns zu gewinnen. Lasst uns gründlich bedenken, was er getan hat für uns, dass er alles verloren hat, um uns, die wir doch nicht sind, für immer für sich zu erkaufen, damit wir für immer die ewige Glückseligkeit mit ihm genießen an seinem Tisch in seinem ewigen Reich. Und darum lasst uns auf ihn schauen, auch jetzt im Herren mal. Lasst uns darauf schauen, was er bezahlt hat für uns. Und dann wollen wir gern alles loslassen, alles verlassen, alles aufgeben, um diesen Christus zu ergreifen. Denn er ist aller Liebe und aller Hingabe wert. Lasst uns an sein Opfer und sein Kreuz und seine Entbehrungen denken. Dann und nur dann wird all das, was wir aufgeben für ihn, uns ein leichtes sein. Lasst uns flehen, dass er uns stärken möge, dass wir alle, ohne Ausnahme, wahre Jünger Jesu sind. Denn er ist wert, dass man ihn ehrt. Amen.